Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Hart auf den Fersen der letzten Folge, in der wir über wichtige Dinge gesprochen haben, wie Asyl, ertrinkende Flüchtlinge im Mittelmeer und mögliche geostrategische Perspektiven für die EU. Heute lassen wir es mal wieder etwas feuilletonmäßiger angehen und machen einen Podcast, der auch ohne Politikstudium verständlich ist. Und ich begrüße zwei feuilleton-erfahrene und gehärtete Gästinnen hier.
Hallo, Ariane Sophie hier.
Hallo, Christina hier.
Hallo ihr beiden. Wir haben uns ja hier schon öfter solche kulturellen Debatten angeschaut und wir haben eine weitere solche Debatte an der Hand. Dank einer bekannten deutschen Band. Ich glaube, es ist somit die berühmteste deutsche Band der Gegenwart vermutlich. Ich glaube auch so mehr oder weniger die einzige, die wirklich auch international richtig hart Erfolg hat, wenn meine bescheidenen Kenntnisse der Musikbranche mich nicht trügen. Und ja gut, die Scorpion, ich glaube, die sind noch langsam durch. Oder lieben die noch? Ich glaube, das ist durch. Aber früher ja, zumindest mit Wind of Change. Und ich würde ganz kurz für diejenigen, die irgendwie unter dem Stein gelebt haben und es geschafft haben, gar nichts mitzubekommen, ich beneide euch, kurz zusammenfassen den Gang der Rammstein-Debatte. Und vielleicht wollt ihr dann auch ganz laut schreien, fliehen oder so, aber einfach nur, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Es gab ein YouTube-Video von einer Dame namens Shelby Lynn. Ihr korrigiert mich, wenn ich die Namen falsch mache. Und die hat berichtet von ihren Erfahrungen bei einer Aftershow-Party von einem Rammstein-Konzert. Das war in Litauen. Man kann allerdings annehmen, dass die Erfahrung grundsätzlich verallgemeinerbar ist und grundsätzlich wie Aftershow-Partys und Konzerte bei denen ablaufen. Und die war ein Mitglied der sogenannten Row Zero, also quasi diese Reihe vor den eigentlich verkauften Karten sozusagen. Und die Geschichte ist, da wird man gewissermaßen gecastet dafür. Da hatte Rammstein Leute, die das machen. Das wird bei anderen Bands vermutlich nicht anders sein. Und die jüngeren und gut aussehenden Damen, die in dieser Row Zero sind, die kommen dann in unterschiedliche Grade von Zugang zur Band oder doch zumindest zu deren cooleren Aftershow-Partys effektiv. Und sie hat dann in dem Video davon berichtet, dass sie einen gigantischen Filmriss hat, dass quasi der Till Lindemann, das ist der Frontsänger von Rammstein, der hat sie ihr sexuelle Avancen gemacht, sagen wir es mal so. Sie hat die abgelehnt und danach hat sie im Endeffekt einen Filmriss und alles, was sie dann weiß, ist, dass sie morgens gigantische blaue Flecken hatte und sie vermutet, dass es K.O.-Tropfen sind. Genau wissen tut man es nicht, weil die lassen sich ja da schon nicht mehr nachweisen. Sie macht ganz explizit keine Vergewaltigungsvorwürfe, also sie wurde nicht sexuell missbraucht. Es geht eher in die Richtung Nötigung und Drogenabgabe. Und es gab seither weitere Testimonials von diversen anderen Frauen, die Ähnliches aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit für Till Lindemann bestätigen. Die Band selbst hält sich vergleichsweise bedeckt. Die kommunizieren weitgehend über ihre Anwälte und Krisenmanager. Allerdings hat ein Bandmitglied, ich habe den Namen vergessen, hat so ein vergleichsweise generisches Statement rausgehauen, in dem er gesagt hat, dass sie privat wenig untereinander zu tun haben und deswegen quasi eh nicht wissen, was der Till treibt, aber sie finden es nicht ganz so geil. Ja, das ist so quasi der Tenor, der da abläuft. Und das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig zu wissen, das war mir vorher auch nicht bekannt, die Band Rammstein ist tatsächlich mehr so eine Firma als eine Band, was das anbelangt. Also diese Leute, die sind eher Kollegen. Das ist nicht so wie bei den Toten Hosen, mit dem wir werden gemeinsam auf dem gleichen Friedhof bestattet und wenn es rechtlich möglich wäre, im selben Sarg, sondern die arbeiten halt zusammen. Ansonsten haben die wohl privat wenig miteinander zu tun. Das ist also insofern vergleichsweise glaubhaft. Damit wäre ich in dieser Zusammenfassung fertig. Ich glaube, jeder weiß, wer oder was Rammstein ist und hat eine Meinung dazu, ob die Musik gefällt oder nicht. Aber darum soll es uns auch heute gar nicht gehen. Also wir wollen nicht in das beliebte Genre, das ich fand Rammstein schon immer scheiße, einsteigen, sondern tatsächlich über die Thematik selbst reden und vor allem dann auch über die Auswirkungen und den Diskurs, den das Ganze hatte. Und jetzt höre ich auf zu reden und spiele den Ball an euch beide zurück. Was ist denn eurer Ansicht nach der relevante Punkt sozusagen? Warum müssen wir überhaupt drüber reden? Warum überlassen wir das nicht einfach der Staatsanwaltschaft und der Band?
Okay, dann fange ich mal an. Werde ich aufgenommen? Okay, super. Ich finde ganz bemerkenswert daran, an diesem an sich ja extrem deprimierenden Thema, dass im Musikbusiness das ja wohl sehr normale Zustände sind, dass sich mittlerweile junge Frauen, die sowas mitgemacht haben, trauen und auch zusammenschließen und auch sozusagen solidarisch untereinander sind und das öffentlich machen. Machtverhältnisse geraten immer ins Wanken, wenn sie überhaupt auftauchen, wenn plötzlich klar wird, da existiert ein Machtgefälle, da wird Macht ausgenutzt und da existiert sowieso überhaupt Macht, weil sozusagen gerade solche Sachen wie Rock, Business und dieser ganze Kunst- und Kulturindustrie und Betrieb, das ist ja ein Bereich, wo über Macht und Machtgefälle und Hierarchien ganz, ganz ungern geredet wird. Nicht nur im Bereich sozusagen Machtgefälle, die zu sexualisierter Gewalt oder überhaupt sozusagen zur Aus-, sozusagen die Sexualisierung von Gewalt oder die Gewaltförmigmachung von Sexualität beinhaltet, sondern da, es gibt ja auch ganz andere, also da hängt ja auch dran, was hier im Rammstein-Diskursraum auch eine Rolle spielt und auch diskutiert worden ist und auch noch wird von einigen. Da hängt natürlich auch dran Machtgefälle im Bereich von die Fantastilliardärs-Band, die das alles finanziert, hat ja Stefan auch gesagt, das ist ja ein Unternehmen eigentlich, es funktioniert wie ein Unternehmen, die natürlich auch ökonomische Drücke ausübt, die Leute wahrscheinlich auch, da musst du gar nicht viel Druck ausüben, sondern ich vermute, da ist auch ganz, ganz viel internalisiert, dass du halt als Roadie, als PR-Person, als Person im Musikverlag, der die betreut, in Universal, glaube ich, ist deren Vertriebsorganisation, die haben sich tatsächlich auch dazu geäußert, dass da natürlich ganz, ganz viele Leute sind, die sehr gut wissen, was da abläuft, und oder Ideen haben, was da abläuft, weil sie sozusagen was mitkriegen, die aber natürlich alle Incentives der Welt haben, das ist keine Entschuldigung, da alle Augen zuzumachen, weil nämlich ihr Häuschen im Grünen oder ihre schöne Wohnung in Berlin daran hängt, dass man sozusagen diese Art von seltsamen, also von organisierter Frauenbeschaffung einfach mal übersieht. Und das finde ich sozusagen interessant, dass das ein Anstoß ist, dass da drüber geredet wird. Super spannend finde ich auch, wer alles ganz, ganz angestrengt nicht darüber redet. Die Musikbranche, gerade das Konzertwesen, die sind in einer richtigen Krise im Moment. Das hat nichts mit Rammstein an sich zu tun. Die Rammstein-Konzerte laufen wahrscheinlich wie geschnitten Brot. Aber ganz viele andere Sachen, die erholen sich einfach irgendwie nicht vom Corona-Dip, was wahrscheinlich mit allem Möglichen zu tun hat. Und ich vermute, dass da so gerade Leute, die da sinnvoll was zu sagen können, das so eisern beschweigen, hat sicherlich auch damit zu tun, dass das jetzt sozusagen der nächste Stein am Seil ist, der die Branche nach unten zieht. Gleichzeitig sozusagen läuft es gerade ja in Social Media und in manchen sozusagen so Feuilletons natürlich echt wie nach Drehbuch. Du hättest das ja alles vorskripten können. Und es läuft halt genauso. Es gibt dann halt irgendwelche abgehalfterten mittel- bis älteren Männer, dazu auch ein paar Frauen, die dann natürlich wieder mit diesem ganzen Genie-Scheiß kommen und ja, das gehört halt zum Rockwesen dazu, wo man dann denkt so, pff, ja, deswegen macht es vielleicht auch kein Mensch mehr. Das kann einen natürlich sozusagen, das ist sozusagen auch in der ja gefühlt 12. Durchlauf dieser Diskussion, es immer noch diesen Positionen gibt, kann ich schon verstehen, wenn da Leute einerseits wütend bis deprimiert sind, aber das gibt natürlich auch, irgendwann kann man auch so weit sein zu sehen, dass das halt, da geht es natürlich massiv um Abwehrkämpfe und Abwertungskämpfe, die es ja im Moment ständig, also seit ein paar Jahren einfach im Feuilleton gibt und im sozusagen Kulturbereich, weil da unglaublich um Ressourcen gefightet werden muss und Sexismusvorwürfe, dann kommen hier natürlich auch noch, also wirklicher Vorwürfe von sexualisierter Gewalt, die gibt's ja, Staatsanwaltschaften ermitteln. Das ist natürlich was du gar nicht brauchen kannst in solchen Zusammenhängen. Und es geht natürlich auch ganz stark darum, jüngeren Frauen und ich denke mal Frauen und Menschen, die nicht dem klassischen Feuilleton-Redakteur entsprechen, generell da einfach auch rauszuhalten und solche Artikel, in denen man als Frau erzählt bekommt, dass man ja selber schuld ist, wenn man auf A, so ein Konzert geht, B, sich freut, wenn man auf eine Backstage-Party geladen wird und dann irgendwie völlig erschüttert ist, in welche sozusagen Strukturen man da reingerät, aus denen man tatsächlich ja auch die Kaida erzählt das ja in ihrem Video auch ganz gut und anschaulich, wie unglaublich professionell das organisiert ist, diese jungen Frauen, bis Mädchen sind ja wohl auch tatsächlich Leute unter 18 dabei gewesen, wie man die vereinzelt einschüchtert und die meisten Frauen und wahrscheinlich auch diverse Männer können super gut nachvollziehen, wie schwierig es ist, aus solchen Situationen rauszukommen. Wenn es überhaupt noch physikalisch möglich ist, es gibt ja auch sozusagen, da ist ja auch ganz viel die Rede von, da stehen irgendwelche super breiten Türsteher vor besagter Tür, die Tür ist zu, man sieht überhaupt gar nicht mehr, wo man hingeht, man weiß nicht, wo man ist, weil man durch irgendwelche Katakomben in irgendwelchen Studios geführt, in irgendwelchen Stadionuntergründen geführt wird. Das ist ja alles quasi echt Schulbuch, Lehrbuchmäßiges Herstellen einer Situation, in dem Leute wirklich einfach faktisch wehrlos sind oder nur Leute, die unglaubliche Geistesgegenwart haben oder Nerven wie Drahtseile da überhaupt sozusagen sich ihr Hirn zusammenkriegen, wie kommen wir jetzt hier einigermaßen ungeschoren raus? Und wenn dir halt sozusagen in irgendwelchen Artikeln im Feuilleton erzählt wird, bist selber dran schuld, wenn du dich in so einer Situation manövrierst, kriegst du natürlich, was dir da eigentlich natürlich gesagt wird, ist, Frauen haben an den wichtigen Stellen im Musikbusiness und überhaupt im Kunst- und Kulturbusiness nichts zu suchen. Die sind halt maximal bewunderndes Publikum und Verbrauchsmaterial. Und das wird ja da gesagt. Und so ist das auch gedacht. Also sozusagen, man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie intentional solche Texte dann auch geschrieben werden.
Genau, ich würde sogar fast noch ein größeres Fass aufmachen, weil es hat mich vieles, es ist ja nicht nur das Musikbusiness, es ist nicht nur Rammstein-Musik, es hat mich auch vieles an diese Debatte um Reichelt und Bild und Compliance-Regeln und bla 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 erinnert. Also es ist dann, wo es auch immer heißt, hoch ja, das Medienbusiness ist so, das Rockstar-Business ist so, wer, da darf man nicht so empfindlich sein, wer da irgendwie mitspielen will. Und was ich tatsächlich wirklich anstrengend finde, weil ich tatsächlich masochistisch genug bin, wäre dann echt sowas wie den Podcast von Augstein und Blume und so dazu anzuhören. Muss ich nicht weiterempfehlen. Ich habe es gemacht, damit ihr das nicht machen müsst, weil es ist ganz oft, das ist allein diese Medienberichterstattung. Es gibt wirklich tolle Berichterstattung. Ich finde es total super. Ich folge Daniel Drepper auf Twitter. Der war auch ein paar Mal im Morgenmagazin, führt da irgendwie das Investigativteam von NDR, die da viel aufgedeckt haben. Also es gibt durchaus auch irgendwo Fortschritte, aber es gibt auch einfach so unheimlich viel ritualisierten Quatsch. Und das ist, es funktioniert immer gleich. Man muss irgendwie, es fängt immer mit der Pflicht an, indem man erzählt, kurz mal, wie wir hier, worum geht's eigentlich, K.O.-Tropfen, sexuelle Gewalt, bla bla, dann wird die dann wird erstmal sich kurz empört, wenn das alles stimmt, dann ist das aber ganz schlimm und der gehört ins Gefängnis. Und aber dann kommt die Unschuldsvermutung und dann folgt ein brutaler Cut und das Thema wird gewechselt. Und wenn der Anfang, die Pflicht schon klappt, also wir haben als Negativbeispiel so ein Telepolis, Artikel und der schafft es schon irgendwie, sich in den ersten drei Absätzen für Paul zu widersprechen. Und das hatte ich wirklich ein paar Mal, wo ich gedacht habe, meine Güte, die hätten bei Augstein und Blume auch, übrigens auch, das klang die ganze Zeit so, als wenn sie über Leute reden, die zu einem Konzert eingeladen worden sind und mehr passierte da nicht. Das ist also wirklich dann teilweise schon extrem faktenverdrehend. Und wenn diese Pflicht erledigt ist, folgt so ein radikaler Themenwechsel und dann geht es plötzlich um Spießer und die Rockkultur, wie du auch gesagt hast, Tini, die Rockstars sind so, und das wird dann so mythologisiert und irgendwie sind sie ja dann auch immer die sensiblen Gentlemen mit harter Schale und so, und die Frauen sind selber schuld, weil auf der einen Seite sind die Männer, können das gar nicht glauben, dass die Vorwürfe stimmen, aber die Frauen hätten das alles wissen müssen, weil Lindemann ja schon pervers aussieht. Zitat Augstein übrigens. Also das ist, der ganze Podcast war vollkommen verrückt. Und dann, wie gesagt, am Ende ist man dann plötzlich, oder wie in dieser schrecklichen Hart-aber-fair-Sendung, dann, wie gesagt, erst wird man kurz, oh, wenn das alles stimmt, mit K.O.-Tropfen echt schlimm. Aber dann lacht man über Penisbilder und möchte das in Relation setzen, weil Till Lindemann es nicht geschafft hat, 300.000 Leute zu missbrauchen, sondern ja vielleicht nur 100. Und also am Ende von diesen ritualisierten Texten oder Sendungen hat man immer einen wahnsinnigen Brei, wo einfach 10.000 Sachen vermischt sind, die gar nichts mehr mit dem Auslöser zu tun haben. Da geht's, das ist wie, man fängt an mit K.O.-Tropfen und plötzlich geht es um Groupie-Sex, einvernehmlichen, was eben was völlig anderes ist. Und wer das dann blöd findet, ist ein Spießer übrigens. Also das, am Ende ist man mehr verwirrt, als dass man was erfahren hat. Und es ist tatsächlich, ich fand auch dieses Video von Kyla richtig gut, weil das auch zeigt, wirklich, wie Tina auch schon gesagt hat, wie wahnsinnig durchprofessionalisiert das läuft. Die Mädels wissen das gar nicht, werden über eine normale Party geschleust, sitzen plötzlich in so einem Raum ohne Handy mit Securities vor der Tür. Und was in dem Video, was fand ich schlimmer war als die eigentlichen Ereignisse, war tatsächlich, wie sie diese Rechtfertigung, diese Vorwürfe schon vorweggenommen hat, wie sie nochmal erklärt, warum sie in diesem Raum war, warum sie zu dieser Party war. Und sie hat ja, und das ist eben das typisch Normale, jede Frau, die auch irgendwie das Haus verlässt, im Block hieß es so schön, sich in Gefahr begibt, auf ein Konzert, Party, egal was. Und Kyla hat alles richtig gemacht. Sie hat die 112 Sicherheitsregeln, die Frauen beachten, wenn Männer in der Nähe sind, gemacht. Sie hat geguckt, sie war nicht alleine, sie hat geguckt, oh, das ist ja eine ganz normale Party. Dieser Raum war ja noch versteckt in den Katakomben. Sie, als sie in diesem Raum war, und sie merkte, oh, das fühlt sich jetzt aber komisch an, hat sie sich mit einer zusammengeschlossen, die auch merkte, das ist komisch. Und die sind dann alle zusammengegangen. Und ich hatte ja auch geschrieben, ich glaube, alleine hätte es wirklich keiner geschafft. Weil man auch seinem Gefühl nicht trauen kann. Die haben sich ja zwischendurch auf der Toilette getroffen und nochmal abgesprochen. Du findest das auch komisch? Ja, das ist hier gruselig. Lass mal abhauen. Und dann haben sie sich ja wirklich zu dritt oder zu zweit, Kyla hatte ja noch eine Begleitung dabei, eine 18-Jährige, die hat sie dann schon mitgenommen, hier, geh mal mit. Und also sie hat alles richtig gemacht und trotzdem war sie in dieser Schilderung die ganze Zeit dabei, sich zu rechtfertigen, wie das überhaupt kommen konnte, dass sie in diesem Raum gelandet hat. Also das fand ich wirklich schwer anzugucken, schwerer als die eigentlichen Vorwürfe.
Ich fand super beeindruckend an den beiden Videos, die ich von ihr gesehen habe, also wie unglaublich reflektiert die spricht, und die hat ja als betroffen, also sozusagen, die ist ja doppelt betroffen, die hat sicherlich auch Post von den Lindemann-Anwälten gekriegt. Die ist ja eine Influencerin, die verdient einen Teil ihres Geldes damit, dass sie sozusagen öffentlich sichtbar ist, und die wird ganz sicher zugemüllt in den Kommentaren mit schlimmster sexistischer Scheiße. Und wie reflektiert, also die ist ja sozusagen doppelt und mehrfach unter Druck, und die spricht sich da deutlich reflektierter mit einem super guten Bewusstsein über diese Machtstrukturen, in denen sie jetzt sprechen muss. Deswegen sozusagen rechtfertigt sie sich ja sozusagen. Deswegen geht sie auch so unglaublich ins Detail. Als ich das erste Mal geguckt habe, dachte ich so, Kyla, mir musst du das jetzt nicht alles so erklären. Ich kann das voll nachvollziehen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, na klar kann ich das nachvollziehen. Aber wie viele Leute, Eltern vielleicht auch, die das alles gar nicht so genau wissen wollen, und natürlich Männer, die zum einen das auch nicht so ganz genau wissen wollen und dann natürlich auch ganz viel Erfahrungshorizont schlicht und ergreifend fehlt. Den muss man das sozusagen im Detail erklären, plus dieses Detail, dieses Schrittige, also sozusagen, dass sie diesen Ablauf mal erklärt, durcherzählt hat und dann immer quasi auch eine Metaposition daran eingenommen hat und erklärt sozusagen, in welchem Stadium der sozusagen die Leute abtrennen, die Leute, die jungen Frauen werden ängstlich, die Handys gehen weg. Also, dass sie damit ganz klar macht, das ist nicht was, was jetzt mal hier blöderweise scheiße läuft, weil irgendjemand nicht aufpasst und sich kein Bewusstsein davon macht, dass das echt schlechte Vibes aussendet, sondern dass ganz klar wird, das machen die Leute, die das machen, nicht das erste Mal und ganz sicher auch nicht das 20. Mal, sondern eher das 50. Mal. Diesen Zugriff, den sie darauf hat, sozusagen die Machtverhältnisse, in denen sie sich real jetzt, wenn sie spricht, bewegt und als sie da drin war in dieser schlimmen Situation, welche Machtverhältnisse da geherrscht haben und wie die hergestellt worden sind und wie die inszeniert worden sind. Das fand ich unglaublich beeindruckend und das ist ja auch die Insta-Post von der Shelby, also quasi die das alles ins Rollen gebracht hat, die kann das ja auch super gut erklären, was da. Und das ist ja so zum Beispiel, ich habe angefangen, den Augstein-Blome-Podcast zu hören und dann dachte ich mir, meine Güte, das ist mir echt zu dumm. Also man muss ja sagen, da sind Leute, ich glaube, die Shelby und die Kyla, die sind ja, ich glaube so, alle Anfang 20, das ist ja ein Niveau von Selbstreflexion und artikuliert sein und einen Blick auf Zustände in der Gesellschaft haben, da muss ich halt sagen, da sind natürlich Menschen wie Augstein und Blome, das sind ja wirklich völlig überbezahlte Dummschwätzer. Und bei Herrn Blome finde ich halt natürlich interessant, der ist ja in der Springer-Welt sozialisiert worden als Journalist und Springer hat selber, da laufen immer noch Verfahren in den USA, das kann noch richtig teuer werden. Bei Springer gibt es selber einen knallharten, sexualisierte Gewalt, Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen gegenüber jungen Frauen in der Redaktion um Julian Reichelt rum, von dem sie sich ja dann auch getrennt haben, als klar war, dass in USA die Gerichte Hardball spielen werden. Ich finde das total faszinierend, dass der überhaupt nicht eins und eins zusammenzählen kann. Dass er diese Verhältnisse natürlich auch kennt. Und wahrscheinlich, ja. Und das finde ich halt, und deswegen, ich gucke mir ganz viele dieser Sachen oder höre mir das gar nicht an, sondern ich check halt sozusagen, wo kann ich was lernen? Und natürlich auch Solidarität mit den jungen Frauen. Gucke ich mir alles das an und lese mir das durch. Und dann gibt es Bereiche, wo ich weiß, Talkshows sind dazu da, Menschen, die sie angucken, dümmer zu machen. Oder frustriert. Also gucke ich mir das nicht an, weil sozusagen das bringt ja nichts für sozusagen meinen eigenen Anspruch an mich, irgendwie gesellschaftlich hier irgendwas voranzubringen. Was ich empfehlen kann, den Podcast, ist den Podcast vom Tagesspiegel mit dem Bertolt Seliger. Das ist einer der ganz wenigen, der ist Konzertmanager und Konzertveranstalter. Unter anderem sozusagen eine große, die er hat, ist Patti Smith. Das ist der Einzige, soweit ich das sehe, der bereit ist, mal drüber zu sprechen, wie das Business so insgesamt abläuft, was Unterschiede sind, von wegen, wenn man hauptsächlich Konzerte von weiblichen Stars organisiert, was da alles nicht vorkommt und nicht passiert. Und er erzählt auch ein bisschen darüber, was er sozusagen gar nicht so sehr um Rammstein rum, aber sozusagen um andere Dinge so weiß. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren gab es auf Roskilde, diesem großen Festival in Skandinavien, gab es Vergewaltigungen sozusagen während des Konzerts in der Menge. Was die dann für Maßnahmen zum Beispiel ergriffen haben, damit sowas nicht mehr vorkommt, dass es wohl auch in anderen, von anderen Veranstaltern und von anderen Venues tatsächlich innerhalb des Konzerts dann so Awareness-Teams gibt und auch schlicht Leute, die das monitoren und dann sozusagen da sofort reingehen, wenn irgendwas ist. Und Also den empfehle ich euch, man lernt extrem viel über auch sozusagen so ökonomische Zusammenhänge, wie so dieses Konzertbusiness auch funktioniert, wer da wie von wem abhängig ist und was man halt natürlich doch alles machen kann, um solchen Kram zu verhindern. Also den kann ich echt nur empfehlen.
Das fand ich auch spannend mit den Awareness-Teams, dass, wie das überhaupt funktioniert und so. Die ja eben dann auch für normale psychische, also nicht nur, wenn jemand vergewaltigt wird, sondern auch, wenn jemand durch die ganze Emotion, die da rumfliegt, einfach mal Unterstützung braucht. Und so, gute Sache das.
Ja, das ist, ich habe noch einen Punkt zu dem Julian Reichelt ganz kurz, weil du meintest, wie kann das sein, dass der nicht eins und eins zusammenzählen kann? Ich meine, dem sein ganzer Stand und seine ganze Identität hängen ja davon ab, dass er nicht eins und eins zusammenzählen kann, ja? Das ist ja dieses berühmte Sprichwort so von wegen, wenn Leute davon abhängen, dass sie etwas nicht verstehen, dann sind die super in der Lage, das nicht zu verstehen. Ja? Und das betrifft ja grundsätzlich alle Bereiche, überall, immer. Ja, das ist einfach so eine psychologische Grundkonstante. Der kann das ja gar nicht akzeptieren, weil er, wie du sagst, in diesem System groß geworden ist. Und in dem Moment, in dem er das akzeptiert, in dem er eins und eins zusammenzählt, ist er ja letztlich schuldig, weil er hat bisher die Klappe nie aufgemacht. Dem seine einzige Chance ist es ja quasi, das Ganze weiterlaufen zu lassen und quasi darauf zu bestehen, dass das letzten Endes Einzelfälle sind. Ja, die müssen das jetzt alles auf den Julian Reichelt abschieben und den quasi als Bauernopfer präsentieren, damit eben nicht die strukturelle Dynamik da dahinter rauskommt. Und wir sehen ja das Gleiche bei Rammstein auch, deren erster Krisenlösungsmodus war, diese russische Dame da zu feuern, die... Bitte? Die böse Fee, genau. Was war das bei der Welt, ne? Unglaublich. Aber auf jeden Fall, das war ja diese Dame. Und die offizielle Version von Rammstein, das muss man sich ja wirklich geben, ja? Was die quasi sagen, da findet meine 8-jährige Tochter bessere Ausreden. Ja, also das Argument ist, diese Dame, die seit 2019 für den Till Lindemann das alles organisiert, die war nie in einer Geschäftsbeziehung mit Rammstein. Die kennen die quasi gar nicht. Und sie haben ihr auch nie irgendeinen Auftrag gegeben. Das heißt, offiziell tingelt diese Band 4 Jahre lang mit dieser Dame rum. Und nach jedem Konzert sitzt der Till Lindemann da und ist völlig überrascht, dass diese Dame ihm junge Mädchen ranbringt. Und hinterfragt es aber nie. Und er gibt ihr auch nie Geld und irgendwelche Anweisungen. Und die hat auch keinen Einfluss. Kriegt diese Damen aber ins Innerheiligste durch all diese Katakomben und an die Security-Leute durch. Das ist die offizielle Version. Dass das nicht aus dem Raum gelacht wird. Dass irgendjemand das auch nur eine Sekunde ernst nehmen kann. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Ihr habt es schon anklingen lassen. Ich finde diese kognitive Dissonanz, die dieses hauptsächlich männliche Feuilleton, ja, wir haben ja den Telepolis-Artikel schon als erschreckendes Beispiel genannt. Das ist übrigens alles, wovon wir hier reden, ist unten in den Shownotes verlinkt, ja. Und zum ersten Mal eine Premiere habe ich auch Zusammenfassungen dafür erstellt, damit man es gar nicht lesen muss, sondern nur so eine 150-Wort-Zusammenfassung von allem hat. Genau, also mein Service an euch. Aber was ich meine, ist diese kognitive Dissonanz, die da herrscht. Ja, weil auf der einen Seite darf es keinen Generalverdacht gegen Männer geben, ist es vermutlich alles überdreht und übertrieben und erstunken und erlogen und das sagen die alles nur, um berühmt zu werden. Aber eigentlich hätten sie wissen müssen, dass jeder Mann eine unglaubliche Gefahr ist. Und da stehe ich da, das geht doch gar nicht zusammen. Das muss doch jedem offensichtlich sein. Entweder sind Männer, und in dem Fall ganz spezifisch Rammstein und Rockkonzerte, eine unglaubliche Gefahrenzone für junge Frauen, weil sie mit sexuellen Übergriffen rechnen müssen. Und wer sich da reinbewegt, tut das quasi sehenden Auges, als würde jemand Free Climbing gehen, an der Eiger Nordwand oder so. Ja, das ist ja quasi die eine Version. Und auf der anderen Seite ist aber genau das nicht der Fall, weil man darf ja auf gar keinen Fall hier die Unschuldsvermutung aufgeben und man darf auch auf gar keinen Fall annehmen, dass es irgendwie System hätte. Und diese beiden Positionen, die sind doch komplett unvereinbar. Die sind diametral entgegengesetzt. Nur eins von beiden kann wahr sein. Und du kannst gute Argumente für beide Varianten machen, aber nicht für beides zusammen. Und mir, und das dreht sich durch diese Debatte durch. Und auch hier, wie ihr schon sagt, da gibt es massenhaft eigentlich echt nicht doofe Leute, die sich nicht entblöden, genau das zu schreiben und zu sagen. Und die es wirklich in einem Atemzug schaffen. Und üblicherweise sind die halt männlich und auch schon ein bisschen gesetzter und haben eine gewisse Clout innerhalb von dem Feuilleton. Ja, wir haben ja da in unserer Feuilleton-Folge schon drüber gesprochen, was das für ein Milieu ist letzten Endes. Also diese Martensteins, Blome, auch Stein, diese ganzen Typen, ja, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, in der so ein Wort wie Zweifel oder sowas, das ist aus deren Wörterbuch ja auch völlig herausgetilgt. Und ein unglaublich überheblicher Anspruch, der da immer mit drin ist. Und denen fällt nicht mal auf, dass sie wirklich eine komplett, mir fällt das Wort gerade nicht ein, unvereinbare Positionen hier vertreten und auch irgendwie niemand anderem. Also wenn es nach mir geht, das wäre quasi der Teil, den ich die ganze Zeit denen um die Ohren hauen würde. Wie kann das zusammenpassen? Und die Antwort ist relativ klar, das kann nicht zusammenpassen. Aber sie behaupten es, die schaffen sich quasi eine Realität, in der etwas schwarz und weiß gleichzeitig ist. Und die können das tun, weil erneut, wir haben die Machtstrukturen hier, ja, weil sie damit durchkommen. Ja, die benutzen das ja quasi gar nicht als Argument, sondern das wird im Endeffekt gemacht, um da das wegzubuttern, gewissermaßen. Das sind ja Wortwolken, die da im Endeffekt rausgehauen werden, die letzten Endes gar kein Argument sind, sondern sich der äußeren Gestalt von Argumenten bedienen, um etwas tiefer gehen, das nämlich diese Verteidigung der eigenen Identität, die Verteidigung der eigenen Positionen zu maskieren, für die man aber letztlich kaum Argumente hat. So, und jetzt halte ich die Klappe, Ariane möchte.
Genau, also da, ich stimme dir auf jeden Fall zu und man muss da ja auch noch so dieses Macht- und Erfahrungsgefälle, glaube ich, mitbedenken. Ich meine, das sind dann irgendwelche 50-jährigen Männer, die vor 2-3 Jahren noch dieses Vergewaltigungsgedicht, ich muss es so nennen, weil es ist einfach schon so absurd, zum Anlass genommen haben, Till Lindemann, ich weiß gar nicht, mit Goethe zu vergleichen und der sensible Gentleman, der Frauen beschützt und bla bla bla. Und die schreiben denn tatsächlich, sagen sie, ich hoffe, es ist ihnen zumindest ein bisschen peinlich, aber, und die schreiben denn wirklich, dass irgendwelche 18- bis 20-jährigen Mädchen das doch alles hätten wissen müssen, die da irgendwie in so einer Situation sind und sie selber fallen aus allen Wolken und wie gesagt, das Vergewaltigungsgedicht, das lyrische Ich, bla bla bla, ganz wichtig immer, aber die 20-jährigen Mädchen, die da auf so ein Konzert gehen, die hätten das alles wissen müssen, also da, die sind solche naiven Dummchen, denen kann man, die müssen am besten zu Hause bleiben, weil sonst sind sie schwer in Gefahr. Also da selbst hat man noch dieses Macht- und Erfahrungsgefälle, weil was sie selber fallen aus allen Wolken und irgendwelche 20-Jährigen sollen wirklich komplett, das meine ich auch bei Kyla, das ist vollkommen normal, dass 20-Jährige auch ihren eigenen Gefühlen dann oft nicht trauen und dann erstmal selber, wenn die in so einer komplett neuen Situation sind, keiner hat damit gerechnet, klar überlegt man erstmal, ist die Situation komisch oder bin ich komisch? Aber laut denen hätten die das sofort wissen müssen. Und auch immer beliebt, warum haben sie nicht einfach Nein gesagt? Also möglichst bevor man K.O.-Tropfen in den Drink bekommt. Aber so einfach geht das.
Und ganz kurz noch auf das Demonstrativpronomen einzugehen. Ja, die hätten das wissen müssen. Was ist denn das eigentlich? Ja, das wäre auch so.
Genau. Was vielleicht gar nicht passiert
ist. Das ist das, was nicht passiert ist, nicht passiert sein kann, von dem sie aber hätte wissen müssen. Ja? Also das ist auch sowas. Das würde ich jeden, der das sagt, würde ich sofort fragen. Was ist das? Ja? Sprich's mal wirklich aus, weil das tut niemand. Das ist alles in einem unglaublich ungefähren Raum.
Ich glaube sozusagen, du hast sozusagen, es wird als Argument sozusagen rhetorisch präsentiert, diese zwei widersprüchlichen Sachen, das habt ihr ja total gut rausgearbeitet. Es kann nur das eine stimmen, nicht beides gleichzeitig. Und es können vor allem nicht, sind ja noch nicht mal sozusagen Faktenbeschreibungen, sondern es sind ja auch sozusagen eigentlich ethische Imperative, die da an die Agierenden in dieser Situation gestellt werden. Und du kannst nicht beide gleichzeitig handeln. Das geht einfach gar nicht. Und das ist ja quasi tatsächlich, ich glaube, ist die Ariane hat, als sie die Lanz-Sendung beschrieben hat, gesagt sozusagen. Und am Ende ist das alles so ein diffuser Nebel und Brei. Und ich glaube, genau darum geht's. Also ich glaube, das ist um so brutal zu sagen, die strukturelle Aufgabe dieser Art von Feuilleton und kulturelle Debatte ist tatsächlich einerseits Etablierung und Rechtfertigung von Machtgefälle hier zwischen über 60-jährigen, unappetitlichen weißen Männern und sehr jungen Frauen und überhaupt Frauen und das gleichzeitig unsichtbar zu machen, sozusagen, dass man das eben tatsächlich nicht, deswegen ist ja, ich finde auch der, wie würde man sagen, sozusagen der formale Unterschied zwischen wie unglaublich sortiert diese Kyla in ihre Kamera spricht, wie geschickt das sozusagen so umgeschnitten wird, wie sie wechselt zwischen, dass sie manchmal eben doch Emotionen rauslässt, also tatsächlich auch sagt, wie soll ich das, also sozusagen, wie soll ich das nehmen? Ich war ganz unsicher. Und ich habe doch Verantwortung für das, die junge Frau, die ich auch noch mitgenommen habe. Und dass sie dann wieder ganz beherrscht so eine analytische Sprechposition einnimmt. Und dieses wirklich sozusagen, es sind ja immer so Momente, wo ich denke, eigentlich sollte ich echt die GEZ-Gebühr einbehalten und mal sehen, was passiert. Da sitzen halt Leute unvorbereitet. Die einzige Vorbereitung, die sie haben, sind, dass sie Säcke voller kultureller, tradierter Vorurteile und Klischees über, wie die Welt so ist und wie sie zu sein hat, ist, sitzen da in dieser Talkshow und aus denen schwappt quasi der unsortierte Müll raus. Anders kann man das ja echt nicht beschreiben. Und das finde ich auch so wahnsinnig interessant, was für eine Last auf diesen jungen Frauen liegt. Oder es gibt ja andere Situationen, sozusagen, da ist es, wäre es nicht die junge Frau, wäre es vielleicht so ein bisschen ältere Frau, aber es gibt ja ganz ähnliche Situationen, wo Menschen, die rassistisch angegangen worden sind und die das zum Thema machen wollen, die müssen unglaublich beherrscht sein, um darüber sprechen zu können, während irgendein württembergischer Volldepp oder sächsischer Idiot einfach das Mikrofon vor die Nase gehalten bekommt und einfach völlig geistlos rausblabbern kann und den muss man dann ernst nehmen. Das ist ja sozusagen es sind ja ganz ähnliche Situationen, sozusagen, dass ausgerechnet die Leute, die allen Grund haben, nicht gut sortiert zu sein, weil ihnen was Schlimmes passiert ist, die müssen unglaublich sortiert sein. Die müssen ihren Kram auf der Kette haben. Die müssen antizipieren, was ihnen alles um die Ohren geworfen wird. Und die anderen können einfach, um es mal deutlich zu sagen, gequirlte Kacke labern. Und das ist ihr Beruf. Und dafür werden sie tatsächlich ja auch bezahlt. Und deswegen sozusagen ist echt meine Strategie sozusagen, ich halte das mittlerweile für eine Verbesserung der Welt, wenn wir anfangen, im großen Stil die gequirlte Kacke laberer nicht denen zu sagen, dass sie gequirlte Kacke labern, sondern damit so umgehen, wie man mit gequirlter Kacke umgeht. Man spült sie halt runter. Oder ignoriert sie halt, soweit es geht. Und ich glaube sozusagen, das wird immer noch unterschätzt, wie wichtig es ist, die guten Stimmen stark zu machen. Also dieses Kyla-Video zu teilen, bis man es überall hingebappt hat, wo man so hinbappen kann. Und die anderen Sachen einfach wirklich noch nicht mal kritisch zu quoten, sondern ja, weiß doch eh jeder, was da gesagt wird. Sozusagen, wir könnten diese Talkshow, ohne sie vorher gesehen zu haben, ja quasi komplett wir zu dritt hier sprechen.
Ja. Genau, und ich fand auch diesen Qualitätsunterschied total extrem. Weil Kyla, wie gesagt, auf der einen Seite, finde ich, hat sie es total nachvollziehbar, dass man auch wirklich, zumindest ich als Frau, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, ich konnte das total nachvollziehen, wie man plötzlich in so eine Situation kommt und merkt, oh mein Gott, und das geht ja so schnell und man denkt gar nicht so schnell und merkt nur, hoch, ist jetzt creepy as fuck und dann überlegen muss, wie komme ich wieder raus. Und gleichzeitig, wie du auch sagtest, sie immer diese Meta-Ebene noch dazu hatte und das nochmal analysiert und nicht nur Kyla Rezo hatte zum Beispiel auch ein sehr gutes Video dazu, was ich auch gut fand, weil er auch nochmal so generell auf Consent und so eingegangen ist. Und wie gesagt, wenn man dazu, wie gesagt, wie mit diesem Podcast, wo die Leute, die, ich meine, die kriegen dann Geld dafür, das sind Journalisten, und ich meine, das war ihnen echt schon zu blöd zu googeln und oder zumindest mal irgendwie ein bisschen Struktur da reinzubringen, weil dann die Familienministerin soll mal lieber Kita-Plätze machen und das einfach. Und muss ich allerdings dazu sagen, weil das ja auch so ein weibliches Problem ist, das war gut für mein Podcast-Selbstbewusstsein, weil manchmal, wenn Stefan ein Thema vorschlägt, die USA oder so, und ich denke, ach du Scheiße, da habe ich jetzt gar nicht so viel Ahnung, und ihm schon sagt, bitte nicht über Zahlen sprechen, es muss immer so ein bisschen um das Kommunikative gehen, damit ich noch was dazu sagen kann, wo ich aber echt gedacht habe, und wir kriegen ja kein Geld dafür, wir machen das ja auch Spaß, ich bin gerade erst zur Tür rein und rede jetzt direkt über Rammstein. Und aber dafür war es dann wirklich gut, weil ich gedacht habe, da brauche ich, weil jede, wir machen das immer 2 Tage vorher. Ich google das, ich mache wirklich zwischendurch, ich überlege, was möchte ich dazu sagen, was denke ich dazu. Also wir sind top vorbereitet, falls RTL uns anstellen will. Hier, ich könnte auch eine Taschengeldaufbesserung gebrauchen. Also dafür war es immerhin, hatte das noch einen positiven Effekt.
Immerhin, Empowering Idiots.
Ich muss ja sagen, wir haben ja darüber auch in der Feuilleton-Folge seinerzeit geredet. Das ist das, was mich so verblüfft, ist schon das falsche Wort, weil ich es mittlerweile gewöhnt bin, aber einfach dieses niedrige Niveau, das das alles hat, diese Faulheit, die da dahinter steckt, die rotzen einfach den immer gleichen Kram raus. Wie ist jetzt so eine Martenstein-Kolumne oder so? Ich verstehe nicht, das kann ChatGPT problemlos so Kram raushauen. Da ist nichts erforderlich. Das ist sowas von billig runtergeschrieben. Das kriegen, nicht ganz in der sprachlichen Brillanz, aber zumindest inhaltlich, kriegen das die meisten meiner SchülerInnen hin.
Wir haben übrigens ein Experiment gemacht, weil es gab einen so einen bescheuerten FAZ-Artikel, der hatte irgendwie die Rammstein-Sache mit dieser Pause, die grün. Und da haben wir ChatGPT einen Artikel schreiben lassen, der sich irgendwie mit Rammstein und den Grünen oder Anti-Grün und so. Und es war 80% davon waren sehr ähnlich. Also das darf gerne das Erste sein, was die KI dann für uns erledigt. Während meine Artikel oder nicht mal das, was ich gerade in meiner Umschulung mache, da hilft mir ChatGPT gar nicht. Da denke ich jedes Mal, ach, das kann ich besser. Aber hier so ein Fazit-Kommentar können die echt perfekt.
Das ist ganz weird. Und das sind ja die Höchstbezahlten. Diejenigen, die genau diese Dinge schreiben, das sind die Leute, die die dicken Kohlen kriegen. Wenn diejenigen, die den schwierigen Kram machen, ja, weil sie irgendwie dann um 7 Uhr morgens aus Uganda die neueste Meldung über den Ticker setzen oder irgendwelche wohlrecherchierten Sachen da schreiben, die kennst du üblicherweise schon gar nicht. Und die sind auch mit Sicherheit nicht an der Spitze der Nahrungskette im jeweiligen Betrieb. Das ist einfach super, super bedauerlich. Ich glaube aber, wir haben jetzt genug sozusagen über das niedrige Niveau uns hier beklagt. Ich würde an der Stelle eine Art Themenwechsel durchführen, weil ich habe auch festgestellt sozusagen, dass es einige Reflexe gibt, die ich auch blöd fand. Und das nur als Anekdote. Das allererste, was ich mitbekommen habe von diesem ganzen Skandal, war ein Tweet, der nur einen Satz enthalten hat. Ich fand Rammstein schon immer scheiße. Und ich hatte noch keine Ahnung, warum, um was es geht. Aber ich habe halt diese Performance nach außen gesehen und habe dann erst, und dann kamen immer mehr solche Tweets in meine Timeline, so, ach, Rammstein, die taugen eh alle nichts. Ich dachte so, hä, was läuft denn jetzt schon wieder? Ja, hat er wieder ein Gedicht veröffentlicht oder war wieder irgendwie, ist die nächste Deutschland 2.0 der Song draußen? Also hat er mal wieder quasi irgend so eine kontroverse künstlerische Entscheidung getroffen, bis dann eben irgendwann rauskam, nee, es geht halt dieses Mal um diese Vorwürfe. Und ich finde diesen Reflex, den beobachte ich unglaublich häufig. Mit diesem, ich fand das schon immer blöd. Nee, ich habe so das Gefühl, der Ground Zero dafür ist Titanic. Also der Film Titanic, ja, weil ganz vielen Leuten ja peinlich ist, was ihnen damals 1997 widerfahren ist, als sie alle Fans waren. Und wo man sich dann immer performativ gegenseitig versichert hat, dass man es eigentlich schon immer doof fand. Nee, und ich finde das so komisch, weil ich kann ja völlig problemlos Rammstein, also Till Lindemann und Rammsteins Krisenmanagement kritisieren, ohne die Musik der Band scheiße zu finden. Ich weiß es nicht, wie eure Erfahrungen mit Rammstein sind, aber ich mag deren Musik. Ich habe die auch schon immer gemocht und ich habe die auch schon immer gehört. Und ich meine, ich bin jetzt kein Überfan oder sowas, also das läuft bei mir nicht 24/7 oder so, aber ich habe diverse Titel von denen in meiner Playlist. Und die werden da, denke ich, auch bleiben. Ja, das ist, ich höre ja auch noch Michael Jackson. Auch wenn es nicht unproblematisch ist, wie ich weiß. Aber das ist so ein Grundreflex, den kann ich gar nicht leiden. Den mag ich wirklich nicht. Und der findet sich jetzt, ich meine, in der Situation natürlich hauptsächlich auf, ich sag mal, in unserem Team, in Anführungszeichen, weil die ja quasi jetzt performativ Rammstein-Scheiße finden müssen, während umgekehrt plötzlich ein Augstein oder ein Blome den gigantischen künstlerischen Wert von Till Lindemann verteidigen muss. Bei uns im Blog haben wir dann genau das Gleiche, wo dann urplötzlich Leute sich für so ein fucking Gedichtband von Kiwi in die Bresche werfen, den niemand gelesen hat, den die nie angefasst hätten ohne den Skandal. Ja, da findest du dann quasi auf der einen Seite findest du es plötzlich performativ total wertvoll. Ja, und so selbst, wenn ich es persönlich nicht mag, dann ist es ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sagen, ah, die waren schon immer kacke, taugen künstlerisch überhaupt nichts. Ein Beispiel dafür habe ich auch in den Shownotes. Das ist ein Artikel, der auf 54 Books veröffentlicht worden ist. Der heißt Autoritäre Revolte, Rammstein, Rock und Frauenhass. Und der hat einige gute Punkte, aber der Artikel ist voll von diesem völlig überflüssigen auf Rammstein rumkacken, dass die ja quasi gar kein künstlerisches Niveau hätten. Und ich meine jetzt, no shit, eine der größten Rockbands der Welt ist nicht, keine Ahnung, auf dem Niveau einer großen Oper oder sowas, was das Künstlerische anbelangt. Nee, sag bloß an. Ja, aber Rammstein ist immer noch eine von den Bands, wo ich tatsächlich mit den Instrumenten der Gedichtanalyse rangehen könnte und diese Texte analysieren. Also mit denen könnte ich tatsächlich was machen. Es ist jetzt nicht so, so deep, aber es befindet sich doch deutlich über, was weiß ich, Miley Cyrus Wrecking Ball oder sowas. Ja? Oder die durchschnittlichen Sommer-Pop-Hits, die da immer durchlaufen. Also der Lindemann, der denkt sich ja schon was dabei. Und auch wenn man jemals ein Rammstein-Konzert gesehen hat, ich war noch nie auf einem, aber ich habe mal auf so einer DVD vor, das ist bestimmt schon über 10 Jahre her oder so, aber habe ich mal mit einem Kumpel, wir haben einfach uns zu Hause hingesetzt und haben auf so einer Rammstein-DVD, haben wir quasi das komplette Konzert angeschaut und es ist super unterhaltsam. Die benutzen bildliche Metaphern und alles, die wechseln permanent ihre Kostüme, die brennen ein Feuerwerk in mehrfacher Hinsicht, aber auf ihrer Bühne, da steckt schon echt was dahinter. Und da finde ich das dann einfach so, auch hier intellektuell super lazy und super unehrlich, da dann quasi so diese Performance-Statements rauszuhauen, na, die sind eh kacke, taugen alle nix. Ja, jemand kann ein Arschloch sein und trotzdem ein großer Künstler. Ja, das, oder zumindest ein Künstler. Ja, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus und ich finde, so fair sollte man in der Debatte dann schon sein.
Und umgekehrt ja auch, die können ja wirklich Goethe sein und trotzdem ist das nicht okay. Weil, also es entschuldigt ja nichts, dass man jemandem K.O.-Tropfen gibt und dann ihn verprügelt oder sexuell nötigt. Also ich meine, ich verstehe gar nicht, wieso überhaupt dieses Thema, aber ich muss auch gestehen, ich kenne wirklich nur Engel von Rammstein. Ich habe selbst von Deutschland und diesem Vergewaltigungsgedicht, glaube ich, gar nicht so viel mitbekommen. Und Miley Cyrus Flowers ist sehr schön und künstlerisch wertvoll.
Ja, ich habe auch nichts gegen Miley Cyrus. Ja, ich hör genug von der. Ich sage nur, das ist jetzt, da gibt es jetzt echt diese, what you see is what you get, ist da mein Punkt, ja. Und das ist wirklich so diese Geschichte, die da dran eben eine Rolle spielt.
Und wo es ja auch beide Extreme gibt. Also die einen fanden es immer schon scheiße. Nicht, dass man irgendwann mal kurz ein Lied, weil ich glaube, Engel fand ich damals 100 Jahre vorher auch okay. Habe ich jedenfalls, glaube ich, auch mal mitgesungen. Und dann gibt es ja eben die Extremidole, denen dann eben jegliche Distanz wird, zu sagen, oh, ich finde die toll, aber trotzdem können die totale Scheiße bauen und richtig ekelhaft sein und sich strafbar machen und bla bla bla, weil das gibt ja, und das ist ja die Tragik irgendwie von diesen Mädchen, die sich da wirklich hinstellen auf Shelby Lynn, ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Die sind, glaube ich, mittlerweile alle erstmal untergetaucht teilweise. Also größter Respekt, aber es gibt halt echt viele, die werden ja nicht, und das wird ja nicht einfach denn auf Twitter gemacht, schlimm genug, sondern die werden ja wirklich direkt angesprochen. Also da gibt es dann das andere Extrem, die überhaupt nicht diese Distanz haben und sagen können, oh, auch wenn das mein Idol ist, können die halt richtig Scheiße bauen. Und das, wie gesagt, also diese Trennung findet überhaupt nicht statt. Da wird einfach alles mit allem vermischt und bei den einen, die einen fanden es immer scheiße, die anderen, da können noch was, die können, so ein bisschen wie Trump mal gesagt hat, er kann auf der Fifth Avenue jemand erschießen und alle jubeln noch. Also das, ist schon anstrengend irgendwie. Also da wünsche ich dann auch, dass da vielleicht mal ein bisschen Trennung stattfindet.
Ja, das hat aber natürlich, das sind ja so, ich sag mal, so Gruppenbildungsrituale und was natürlich super, das ist ja ein Teil, ein wichtiger Teil von Popkultur, sind ja sozusagen identitätsstiftende Erfahrungen, diese parasozialen Beziehungen, die die Leute zu ihren Idolen haben. Das ist sozusagen, das Wort Idol ist ja hier nicht, das ist ja eigentlich ganz gut, weil sozusagen, du weißt eigentlich nichts über die, du siehst ja nur ein Außen und irgendwie eine Performance und baust da quasi, das ist sozusagen die große Leistung quasi von großen Pop-Idolen ist ja sozusagen diese Projektionsfläche aufzubauen, die zum Teil ja sozusagen auch noch sehr vielfältig ist. Also sozusagen kannst du verschiedene Projektionen machen und quasi als Person dahinter irgendwie ein bisschen zu, als reale Person dahinter zu verschwinden, kann ich sozusagen die grundsätzliche Struktur auch total nachvollziehen, dass man das so macht. Und dass Leuten sozusagen, die in die Verehrungshaltung gehen, ist natürlich super schwer fällt, sich klar zu machen, dass das, was sie da vorne sehen, ein Schauspieler ist, der einen Rockstar spielt. Also um es sozusagen mal sehr krass auszudrücken. Ich glaube schon, dass bei so jemand wie Lindemann und so natürlich auch ein Problem ist, dass da wahrscheinlich eine Menge Grenzen ineinander kollabiert sind. Das soll das jetzt alles gar nicht entschuldigen. Ich glaube nicht, dass er irgendwie psychisch krank ist oder sowas, sondern dass das sozusagen dass der typische Problem in so einem Business ist, wo du irgendwann niemand mehr hast, der dich sozusagen, der aus der tatsächlich realen Welt kommt und du dir einfach alles erlauben kannst. Bei Rammstein, also ich finde an dem Text bei 54 Books von der Vero Kracher, die hat ja schon einen Punkt darüber, dass sie sagt sozusagen, dass ja hier diese Inhalte und das, was jetzt tatsächlich offensichtlich passiert ist, die sind ja sehr eng beieinander. Und gerade sozusagen diese Auratisierung von sexueller Gewalt, was ja ein Teil von der Rammstein-Lyrik ist, spielt ja natürlich auch eine zentrale Rolle darin, das als sexuelle, reale sexuelle Gewalt zu negieren, dass die existiert. Deswegen würde ich da, wäre ich da nicht so freundlich gegenüber Rammstein. Aber diesen, der andere Reflex zu sagen, ich fand Rammstein schon immer scheiße, ist ja schon auch, wo ich dann, also dieses Performative, also ich denke mir dann so, ja, okay, ich finde 9/10 der Populärkultur schon immer scheiße. Das ist ja ganz normal. Und man kann auch ruhig ja sagen, wer sind die? Oder, ist echt nicht mein, war noch nie meine Musik. Also dieses auch zu sagen, sozusagen, ich fand die schon immer scheiße, das hat so, das ist ja auch Diskursverweigerung. Weil man ja denkt, es geht ja hier nicht um Geschmacksurteile. Es geht hier tatsächlich um offensichtlich eine organisierte Struktur, die schon sehr lange zu laufen scheint. Die von recht vielen gedeckt wird. Und die offensichtlich so interessant, also so gestrickt ist, dass Staatsanwalten, wenn sie Anwalt haben, wenn sie mal endlich was drüber hören, tatsächlich auch auftauchen. Da geht es nicht um Geschmacksurteile, sondern, und sozusagen, ich fand ja schon immer scheiße, ist ein Geschmacksurteil. Geschmacksurteile sind total okay, aber hier geht es nicht um Geschmacksurteile, sondern hier geht es darum, sozusagen, sich Strukturen anzugucken, über diese Strukturen sozusagen versuchen rauszufinden, über wie laufen die genau. Ich meine, wenn die Kaida es schafft, sozusagen keinerlei ästhetische Urteile über die Rammstein-Musik abzugeben, während ihr, obwohl ihr das passiert ist, muss ich halt denken, das würde ich dann mal von jedem anderen halt auch erwarten, weil es hier nicht um ästhetische Urteile geht. Es kann schon sozusagen, es ist eine interessante Debatte zu sagen, was sie eben kurz aufgemacht hat, ist, inwieweit benutzt der Lindemann diese Lyrik, diese Lyrics, also diese Songtexte, um tatsächlich systematisch zu verschleiern, was er auch real macht. Ich finde, das ist eine interessante Debatte. Da ist ja auch nicht der einzige, wo man das diskutieren kann. Da gibt es ja einiges, wo man drüber sprechen kann. Aber wie gesagt, zu sagen, das ist eigentlich, ich glaube, das ist einerseits natürlich ein völliges Social Media, gerade auch Twitter, Unsitte, dass man sich dann sozusagen mal sagt, wie schlau man schon immer war. Ich kann den Reflex bei bestimmten Sachen auch verstehen. Ich habe zum Beispiel eine Liste, wo ich draufgeschrieben habe, wer als nächstes richtig rechts wird. Und ich habe echt super Schnitt. Ich bin sehr gut da drin. Ich habe einen sehr guten rechtsradikalen In-the-Making-Detektor. Aber gleichzeitig, das Interessante daran ist sozusagen, dass man daran Strukturen halt lernt, sozusagen bestimmte rhetorische Marker anfängt zu erkennen und sowas. Aber sozusagen, ich habe schon immer gewusst, ja, what else? Aber ich glaube sozusagen, das ist halt der Punkt von gerade sowohl bei popkulturellen Sachen, als ich glaube überhaupt so alles, was so Kulturbereich ist und Sport. Bei Sport gibt es das ja auch. Die Vorwürfe gegen Ronaldo und wie die Leute da austickern. Und wo ich finde, da kannst du noch viel besser auseinanderhalten. Jemand ist ein wahr, ich glaube, jetzt ist er, sollte vielleicht langsam mal in Rente gehen, aber sozusagen jemand ist ein absolut begabter Fußballer und als Mensch vielleicht ein Arsch und gefährlich für Frauen.
Da gab es übrigens auch einen sehr guten Podcast, den verlinke ich später nochmal, von Mara Pfeiffer. Auch die macht so einen Frauen-Podcast über Fußball. Und wo man ja auch das Typische, wo man diese Machtstrukturen sieht, weil natürlich sowohl Lindemann als auch Ronaldo als auch andere Popstars, da geht es ja nicht um Sex. Wenn die Sex wollen, kriegen die Sex. Und da geht es wirklich um ja. Macht. Ja.
Und das finde ich so, das hat es ja nicht nur bei... Also ich finde, in den Fällen ist es besonders auffällig ärgerlich. Also da fällt, finde ich, kann es eigentlich jedem auffallen. Das gibt es ja auch bei sozusagen deutlich politischeren Debatten auch erstmal. Sozusagen dieses komisch Performative, wo man es A, entweder schon immer gewusst hat oder wo man sich einfach erstmal auch so gestanzt irgendwie von irgendwas, also auf irgendwas bezieht. Das hat ja Stefan eben total super beschrieben, sozusagen das Erste, was man irgendwie... Wenn man nicht in irgendwelchen bestimmten Bubbles drin ist, das Erste, was man mitkriegt, mitbekommt vom Rammstein-Skandal, waren ja dieses Ganze, ich fand die schon immer scheiße. Und ich dachte, ja, interessante Information, wer nicht? Ja, also das war, also...
Stefan.
Ja, aber sozusagen, deswegen ist meine Frage, war ja auch sozusagen, was ist mit, also wo ist denn jetzt der Diskussion? Ich wusste, die gehen jetzt, die sind jetzt wieder auf Tournee. Und was ich im Kopf hatte, war, ich hatte irgendwo mit halben Augen gelesen, Till Lindemann ist jetzt zum dritten Mal während des Konzerts von der Bühne gefallen. Und ich dachte, ja, Mann, der Mann ist 60. From the look of it würde ich sagen, hier gibt's ein Drogen- und ein Alkoholproblem. Und die Rammstein-Bühnenshow ist ein unglaubliches Spektakel. Das ist eine riesige Bühne. Der hat um sich rum Feuer, der guckt in Scheinwerfer. Der sieht wahrscheinlich einfach gar nicht, wo die Bühne zu Ende ist. In bestimmten Momenten. Und da dachte ich, darum geht's. Und ich dachte, ja, Gott, es ist nicht toll, von der Bühne zu fallen. Warum sprechen wir da jetzt drüber? Und irgendwann hat sich mir dann gemerkt, was eigentlich los ist. Also um was es geht, weil ich dann angefangen habe, rumzugoogeln. Und das, wie gesagt, das gibt's ja bei anderen auch Sachen auch, dieses komische... Ich kann das einerseits verstehen, sozusagen so eine Selbstvergewisserung, da hatte ich recht oder da bin ich bei den Guten, aber das hilft einem ja echt gar nicht, um irgendwelche strukturellen Zusammenhänge zu erkennen. Und vor allem, finde ich, gehört das halt auch zu meinem, sozusagen, ist das auch natürlich die Leiter dazu, dass du eigentlich das, ein Megafon für das wirst, wogegen du eigentlich bist, weil du das dann quote-tweetest und da irgendwie drauf rumspringt und dann sind so Sachen, wo ich denke, das ist jetzt sozusagen, da war ich dann ganz froh, dass ich dann irgendwas mal von mitbekommen habe und dass ich da dann bessere Beiträge gekommen sind. Es gibt auch ein paar andere Sachen, wo ich dann denke, das Einzige, was das jetzt bringt, diese Art XY war schon immer scheiße, das ist schon immer eine scheiß Meinung gewesen, der ist reaktionär, die ist, von der anderen Seite gibt es ja dann irgendwie, was weiß ich, linksradikal oder irgend so ein Kram, dass du ja im Prinzip, du machst ja, also sozusagen, du verstellst ja eigentlich strukturelles Nachdenken oder Nachdenken über Strukturen und diskutieren vielleicht auch von Strukturen oder auch über erst mal Kennenlernen von Strukturen. Deswegen finde ich zum Beispiel den Podcast mit dem Bertolt Seliger so super, weil du da überhaupt erstmal was über Strukturen lernst. Oder das, was die Kyla macht, dass du das überhaupt erstmal begreifst. Also du lernst was über die Welt. Was da ja eigentlich gemacht wird sozusagen, ist, ich fand Rammstein schon immer scheiße, ist ja quasi eine Brand-Message. Ich war schon immer bei den Guten.
Und das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, das ist oft mehr Diskursverhinderung. Weil auch dann, wenn man so anfängt, redet man darüber, oh, ich fand sie scheiße, als sie Engel gemacht haben oder als sie Deutschland gemacht haben oder spätestens beim Vergewaltigungsgedicht. Und dann ist man plötzlich auf so einer wo man künstlerisch diskutiert, ob Rammstein heute scheiße ist, gestern scheiße war, was weiß ich. Und dann ist man schon wieder weg von diesen Vorwürfen. Das geht ja wahnsinnig schnell. Kurz mal erzählt man, es geht gar nicht, aber lass mal drüber diskutieren, ob Rammstein nebenbei lyrisches Ich kann und wie künstlerisch wertvoll das Vergewaltigungsgedicht ist.
Ich finde, das decentert halt jetzt in diesem konkreten Fall natürlich tatsächlich die Vorwürfe, um die es geht und auch diese unglaublich artikulierten Frauen, die darüber sprechen können. Also das ist ja eigentlich viel interessanter, sozusagen denen eine Plattform zu geben, als zum 58. Mal bestätigen, dass du halt nicht Rammstein.
Ich würde noch quasi eine Ergänzung bringen zu den strukturellen Diskursverhinderungsgeschichten, die du gerade genannt hast. Weil du hast ganz in einem Nebensatz erwähnt, dass es im Politischen ja auch häufig passiert. Und das ist so ein Ding, warum ich mittlerweile viel, viel weniger über Politik spreche, als ich das noch vor 10 Jahren oder so gemacht habe. Und das Ding ist einfach, ich habe schon lange das Gefühl, dass ganz viel Nachrichtenkonsum ich will das gar nicht despektierlich sagen, jetzt quasi von der breiten Masse im Endeffekt. Der wird hauptsächlich deswegen gemacht, um bei diesen Gruppenfindungsritualen dabei sein zu können. Und ganz viel von diesen Überschriften und ersten Seiten von Zeitungen gewissermaßen, die dienen im Endeffekt auch nur diese Struktur letzten Endes. Ja, die Leute wollen gar nicht drüber diskutieren. Also das ist zum Beispiel dann so, wie wenn mich jemand fragen würde, ja, hey, was hältst du eigentlich von der Heizungsdebatte oder von dieser Heizungsgeschichte? Oder wahrscheinlich würden sie fragen, was hältst du vom Heizungsverbot? Und dann müsste ich ja schon anfangen, es gibt kein Heizungsverbot. Und zu dem Zeitpunkt ist dann schon alles völlig derailed. Und häufig habe ich da gar keinen Nerv dazu letzten Endes, weil es den Leuten ja gar nicht darum geht, über irgendetwas zu diskutieren. Die wollen ja nicht von mir tatsächlich meine Meinung haben, wenn die mich das fragen, sondern was die wollen, ist diesen geschlossenen Zirkel der Gruppenbildung haben. Ja, finde ich scheiße, ja, ich auch, so oh, scheiß Politik, ja. Und genau dasselbe haben wir hier ja auch. Ja. Rammstein Kacke, ja, fand ich auch schon immer cool, sind wir zwei. Ja. Und dann haben wir eine Gruppe gebildet. Und das läuft ja wirklich bei allen Themen. Ja. Ob jetzt Fußball, ob das Musikgeschmack ist, ob das Filmgeschmack ist, ob das politische Fragen sind und so weiter und so fort. Ich nenne es mal Stammtisch-Geschichte gewissermaßen. Ja. Das ist ja quasi der Klassiker, wie darüber gesprochen wird. Da kommen keine Diskussionen tatsächlich zustande, sondern es geht hauptsächlich darum, dass man sich gegenseitig bestätigt in so einem permanenten Kreislauf letzten Endes. Und wenn du den unterbrichst, indem du da tatsächlich versuchst, das auf so eine etwas differenziertere Ebene zu heben, dann brichst du in dem Moment einen sozialen Kontrakt. Und das macht das brutal ansprechend. Und ich habe wahnsinnig lange gebraucht, um das zu verstehen. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie viele blöde Social Encounters gehabt und habe Leute angenervt, weil ich halt über irgendetwas reden wollte, weil ich einfach nicht verstanden habe, weil ich nicht verstanden habe, dass die Leute gar nicht drüber sprechen wollten. Ja, das ist, wie wenn Kinder irgendwann lernen, dass wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, dann wollen die nicht wissen, wie es dir geht. Das ist eine Frage, das ist genau dasselbe, nur eben im allgemeinen Rahmen. Oder wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann haben die natürlich schon Zeit, sie nehmen sich nur keine Zeit oder sie haben was anderes vor. Ja? Das sind so diese kleinen Lügen letzten Endes und das Gleiche läuft bei diesen Themen eben ganz häufig auch ab. Wir wollen eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil da bräuchte ich ja dann plötzlich Sachkenntnis und ich müsste differenziert drüber nachdenken und vor allem habe ich die Gefahr, dass ich mit jemand anderem nicht übereinstimme. Nee, das ist ja das ganz, ganz Gefährliche. Und ich merke das immer wieder, dass ich wirklich runterschluck und mich bewusst zurücknehme, weil ich inzwischen in meinen fast 40 Lebensjahren, sehr spät, aber ich habe es gelernt, dass tatsächlich nicht in jedem Kontext eine politische Grundsatzdebatte anzufangen der beste Weg ist. Und dann lasse ich es häufig inzwischen einfach auslaufen, ja, weil es keinen Wert hat. Und ich denke, dass das ganz, ganz viel von dem ist, was da passiert. Nur, dass halt einige der Akteure, die das tun, hochbezahlt in Talkshows sitzen oder Kolumnen haben.
Ja, also ich glaube, es ist ja, man kann das, wenn man das weiß, ich habe auch sehr lange gebraucht, ich bin natürlich erst 29. und wenn man es weiß, kann man es manchmal auch nutzen, um die Leute zu trollen, weil ich weiß, das war ja im Blog, wo, ich glaube, Thorsten gesagt hat, wenn Frauen sich in Gefahr begeben, wo ich dann wirklich ganz naiv eigentlich nachgefragt habe, wo fängt das an? In diesem Raum oder vorher, das wurde nicht beantwortet. Und wir hatten das, weil kurz danach kam ja diese Studio-Umfrage, bla bla, dass Männer ein Drittel finden das gut, wenn man Frauen schlägt oder irgendwie sowas auf jeden Fall, die nicht gut war, was nicht klang nach dem. Und irgendwie trendete auf Twitter dann natürlich Gewalt gegen Männer. Und das mache ich manchmal auch, weil dann immer, das ist so wie dieses Not All Men. Weil das kommt dann immer. Und wenn man dann wirklich drauf angeht und sagt, na gut, wir wechseln das Thema, wir sprechen jetzt über Gewalt gegen Männer, bitte beschreibe deine Gefühle und Erfahrungen. Also man räumt denen diesen Platz ein. Natürlich wollen die dann nicht mehr drüber reden. Die wollen nur einen Punkt machen. Oh, Männer geht so schlimm. Aber wenn man dann sagt, und ich finde, es ist wirklich ein Thema, es ist ja ein totales Tabuthema, wenn Männer körperliche Gewalt oder noch schlimmer sexuelle Gewalt erfahren. Das ist ein absolutes Tabuthema. Natürlich wollen die Männer, die am lautesten schreien, wir möchten über Gewalt gegen Männer, die wollen als allerletztes drüber reden. Weil das darf es in deren Welt natürlich erst recht nicht geben. Nur als Punkt, um von Gewalt gegen Frauen abzulenken. Und das ist eben, das finde ich wirklich, das ärgert mich. Weil wie gesagt, es ist ein Thema. Und ich habe auch gesagt, es hilft nicht, wenn man das enttabuisieren möchte, muss man auch, wenn Frauen über Gewalterfahrungen reden, weil im Moment sind wir da einen Schritt weiter. Das fing vielleicht an mit Kindern und diesem Missbrauchsskandal, dann kamen Frauen und MeToo und so. Und nur dann werden wir auch irgendwann dahin kommen, dass wir genug Männer haben, die darüber sprechen können, weil das ist ein Thema. Und die sorgen gleich, auf der einen Seite, oh Gott, wir müssen drüber sprechen, sorgen aber gleichzeitig für die weitere Tabuisierung dessen. Und das finde ich ganz problematisch. Und wie gesagt, da finde ich, kann man dann auch gerne mal, wie gesagt, manchmal trollt man die dann ein bisschen und sagt, okay, reden wir drüber und dann passiert nichts. Oh nein, bitte nicht. Oder man möchte dann aber nicht gegen Gewalt aus der Opferperspektive, sondern oh mein Gott, es gibt 2% von den 100.000 Fällen in Vergewaltigung sind Falschdarstellungen. Gibt es natürlich auch, nur dass es das eine totale Diskrepanz drin. Und dann wird das Thema wieder gewechselt, bis ich dann auch wieder so schlau bin und das so auslaufen lasse.
Ja, aber ich glaube, das sind auch ein bisschen verschiedene Dynamiken. Also, was Stefan beschrieben hat, sozusagen dieses Stammtischvergesellschaftung, ist, glaube ich, schon noch ein bisschen was anderes als das, was du jetzt da eben dargestellt hast. Ich glaube so, früher war ich auch, also ich bin ja ein bisschen älter als ihr. Und genau. Und ich habe ja sozusagen so, schon ein paar Runden mit bestimmten Debatten gedreht. Also sozusagen, ich habe wahrscheinlich noch zum Teil viel heftigere Déjà-vus, als ihr sie mittlerweile habt. Wenn man sozusagen 5 Twitter-Jahre sind ja 20 Jahre außerhalb von Twitter, aber wenn man außerhalb von Twitter auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt hat, ist es quasi noch krasser. Das ist so, also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich euch falsch, aber sozusagen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass sozusagen bestimmtes, was ich, man erstmal denkt, oh, da wird über Politik geredet und über irgendwelche Inhalte, da habe ich auch Ideen dazu, ich trage hier mal was bei und man dann merkt, oh, das war gar nicht über Politik geredet, sondern das ist im Prinzip, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, dass ich sage, ganz viel, was Journalismus ist ja gar kein Journalismus auf der Ebene von ich informiere über Inhalte und was es für Positionen gibt und diese Studie hier und das da, sondern das ist 90% Journalismus ist de facto Teil der Entertainment-Industrie. Und das ist ja eben ganz viel auf Twitter und anderen Social Media auch, sozusagen, dass die Leute über sozusagen solche oberflächlichen Sachen, die oberflächlich gemacht worden sind durch Journalismus, kannst du dann halt sozusagen, die bieten jedem den Zugang, dass er dazu auch irgendwas sagen kann, weil sie halt ja jetzt ja mörderoberflächlich geworden sind. Das ist einerseits, hat das ganz sicher, glaube ich, auch negative Auswirkungen auf tatsächlichen möglichen öffentlichen politischen Diskurs. Das glaube ich schon auch, dass das nicht ganz harmlos ist. Gleichzeitig denke ich aber auch, das hat schon auch sozusagen wichtige gesellschaftliche Funktionen. Und da wäre ich, vor allem wenn es eben tatsächlich nicht sozialmedial ist, sondern im tatsächlichen Face-to-Face-Kontakt an der Bushaltestelle, tatsächlich beim Stammtisch, beim Familienfeiern oder so. Das ist auch tatsächlich, selbst wenn du im Konflikt miteinander stehst, schon so eine Art Kit-Funktion hat, wo ich denke, das ist auch schon okay, dass die Leute dann halt sich mal so ein bisschen anblaffen oder so. Oder alle sind sich irgendwie einig oder so. Und das ist dann, das schafft sozusagen eine gewisse Raumtemperatur bei irgendeiner Veranstaltung, wo du dich halt jetzt 200 mal mit Leuten kurz unterhalten musst oder sowas. Also sozusagen, das finde ich gar nicht so, einerseits nicht so dramatisch. Wenn es blöd wird, es halt sozusagen, wenn es in diese sozialmedialen, verschriftlichen Formen geht und wenn das halt auch relativ viel tatsächlich Medien kolonisiert. Und da finde ich ganz krass eben wieder diese Unterschiede innerhalb des Mediensystems, wo eben jemand wie die Kyla oder in anderen Bereichen sind ja auch sozusagen, auch was Stefan zum Beispiel macht, sozusagen Leute, die das als Hobby machen, einen super ausführlichen, gut informierten Blog zu schreiben. Und dann schlägst du halt, ich mache das ja beruflich, ja, und ich mache ja beruflich, muss ich mir Dinge wie die Welt anschauen. Also die Zeitung, die Welt, ich muss die Welt eigentlich ganz gerne, aber ich meine jetzt die Zeitung, die Welt. Und schlag das auf oder ganz viel ja, was Stefan ja schon erwähnt, sozusagen die Kommentarteile in Medien, da lese ich das durch und denke ich so, meine Güte, das Wunder ist ja, dass noch irgendjemand Abos bezahlt. Ja. Und nicht, dass so wenige Abos bezahlt werden. Und dieses, das denke ich, das ist wahrscheinlich, also ich glaube, ich hätte da weniger Schmerz mit, wenn ich den Eindruck hätte, mehr JournalistInnen wären sich darüber klar, in welchem System sie quasi agieren müssen. Also sozusagen, wenn das Reflexionsniveau erreicht wäre, was die 21- oder 22-jährige Influencerin Kyla, auf die ja auch immer total gerne runtergeguckt wird aus journalistischen Kreisen, auf Influencerinnen vor allem, wenn die das Reflexion, also wenn dieses Reflexionsniveau in vielen in Redaktionen herrschen würde und man das auch sozusagen in der Produktion merken würde. Weil ich kann mir schon vorstellen, es gibt da so eine Ebene, wo man weiß, in welchen zum Teil Scheißzusammenhängen man agiert. Aber dass man das halt so selten mal tatsächlich reflektiert an den Endkonsumenten bringt. Das finde ich super interessant. Und was ich halt auch super interessant finde, ist, wie stark das immer weiter auseinandertritt. Sozusagen die gut, also dass die Leute, die irgendwelche, die sortiert sprechen, die sortiert an ihre Sachen rangehen, die Deep Dives in alle möglichen Themen machen und was sozusagen gerade auch so in öffentlich-rechtlichen Medien, die ja von allen bezahlt werden, sozusagen als Journalismus firmiert. Das finde ich super spannend zu beobachten. Hat jetzt gar nichts mehr mit Rammstein, ein bisschen was mit Rammstein zu tun, aber sozusagen auch echt ein bisschen beunruhigend, dass man jetzt mittlerweile, wir sind zum Teil wieder am Anfang des bürgerlichen Informationssystems im 18. Jahrhundert, wo ich zum Beispiel, weil ich beruflich bestimmte Sachen sehr gut wissen muss, kriege ich von meinem Arbeitgeber Abos bezahlt für solche Spezial-Newsletter, Table. Das ist das eine Magazin, das, sozusagen, das heißt dann immer Table.China, Table.Climate und so. Die haben auch eine relativ stark ausgeprägte Social-Media-Präsenz. Guckt euch das mal an. Und da kann man sich sozusagen, die haben, das ist ein Newsletter, das sind richtig super Journalistinnen und Journalisten. Das ist ein Newsletter-Format, wo du einiges für bezahlen musst. Und das sind dann sozusagen spezialisierte Themen. Und was da drin steht, und wer mit wem da gesprochen wird und wie die sich da äußern. Und wenn du dann auf Social Media umschaltest und sozusagen einfach mal an dir vorbeilaufen lässt, was FAZ-Aufmacher sind, was Weltaufmacher sind, was Tagesspiegel ist, ganz gut, aber eben, was diese klassischen, diese Aufmacher sind und wenn du dann mal sozusagen dich, oder Zeit oder so, und dann klickst du da mal ein bisschen im Artikel, oft sind die Artikel ja dann doch schon auch besser als das, was angerissen wird, aber trotzdem sozusagen die Diskrepanz, auch was öffentliche Debatte ist, Heizungsverbot, und was dann tatsächlich sozusagen Leute, die tief in der Materie drinstecken und damit zum Beispiel auch Geld verdienen, weil sie Heizungsbaufirmen sind. Auf welchem Niveau das dann diskutiert wird, also wie das auseinandertritt, das ist super krass. Das ist sozusagen eine meiner härtesten Dissonanzerfahrungen, die ich quasi beruflich jeden Tag mache, ist, was reale Expertinnen und Experten, gerade auch weil damit real Geld verdient werden muss, miteinander sprechen und diskutieren und sozusagen wie, auf welchem Niveau da gesprochen wird und was dann, was für ein Rotz quasi allgemein rezipierte Medien machen. Es ist krass, es ist völlig krass. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und was das heißt.
Ich möchte auch wirklich noch mal betonen, ich will das gar nicht zu sehr runtermachen in quasi seiner gesellschaftlichen Wirkung, weil dieses Schaffen von Konsens, diese Gruppenbildung, das ist ja ein essentieller Teil dessen, was uns zu Menschen macht letzten Endes. Ich meine, frag mal jeden Kommunikationswissenschaftler oder Kommunikationswissenschaftlerin. Die allermeiste Kommunikation, die wir machen, ist ja gar keine echte Kommunikation in dem Sinne. Ja, wir machen ja häufig Geräusche, die aussehen wie Kommunikation. Wie gesagt, sowas wie, wie geht's dir oder so. Nee, da wird ja null Information transportiert. Das ist ja ein ausschließlich soziales Ding. Das ist wie wenn sich zwei Tiere die Schnauzen reiben oder sowas, nur dass wir das eben verbal machen. Und das ist das, was wir tun. Und ich glaube, dass viel von dem, quasi von diesem oberflächlichen Kram, wo das dann medial passiert, wo wir quasi Schlagzeilen haben, die dazu konstruiert sind, eine Reaktion hervorzurufen, und zwar eine viszerale, eine instinktive Bauchreaktion und keine weitere Beschäftigung. Die haben auch eine unglaublich wichtige Funktion, weil die ja quasi für das Herausbilden von Gesellschaft wichtig sind. Das ist so eine ganz, ganz essentielle Sache, ja, so wie unsere Debatten untereinander unseren kleinen Social Circle im Endeffekt definieren und wie die dafür sorgen, dass wir überhaupt so etwas haben wie ein soziales Umfeld. Genauso machen das die Medien im größeren Rahmen, indem sie eine Gesellschaft konstruieren und letzten Endes gesellschaftlichen Konsens schaffen. Und diese Funktion, die kannst du nicht weglassen sozusagen. Ich denke, du brauchst halt gewissermaßen letzten Endes beides. Weil ja, natürlich in der Theorie, so quasi im Vakuum, wünschen wir uns alle immer diese total ausführlichen und differenzierten und gut recherchierten Artikel. Das Problem ist, die liest ja auch keine Sau. Ja, also wenn man gerade so Klickzahlen und so weiter anschaut oder eben Abonnements und so weiter, das ist ja der Kram, der aufregt, der simpel ist, der das Gewohnte ist, das ist das, was die Leute haben wollen. Wir sehen das ja, und das ist ja auch nachvollziehbar, wie gesagt, weil das ja hauptsächlich dieser Vergewisserung letztlich dient. Und natürlich in einer gewisser Art und Weise auch noch der Unterhaltung und dem Konsum. Nee, wir haben das auf allen Feldern. Die Leute hören halt eher Rammstein, als dass sie irgendwas total komplexen Indie-Rock mit, was weiß ich, für unterschwelligen Botschaften und Bedeutungsebenen, und hast nicht gesehen, ich kenne mich mit Musik null aus, ja, ich glaube, das merkt man. Oder wenn man TV-Serien nimmt, ja, der ganze HBO-Kram, über den alle reden, der ist ja üblicherweise gar nicht so erfolgreich. Der ist nur sehr hoch rezipiert. Die erfolgreichsten Serien, die kommen in der Berichterstattung zum Beispiel praktisch gar nicht vor. Ja, wer kennt den Yellowstone? Das gucken Millionen von Leute an. Das spielt auch berechtigt keine Rolle. Ja, das ist Miley Cyrus Wrecking Ball. Ja, nur ist es eben das, was hauptsächlich rezipiert wird. Und genauso ist es eben bei Kommunikation letzten Endes auch. Das erfüllt soziale Funktionen. Und Leute wie ich haben das sehr, sehr lange verwechselt letzten Endes und sind dann deswegen überall ständig angeeckt. Und ich glaube, das ist eben das entsprechende Problem, das da dahinter steckt. Und um das wieder so ein bisschen auf Rammstein zurückzubinden, das ist jetzt eben auch sowas, wo man die Konsensmaschine wieder anwerfen kann, weil es ja eben den meisten Leuten gar nicht darum geht, es zu diskutieren. Ja, weil das ist ja als Thema auch super unangenehm. Ja, das ist jetzt wirklich, hier, lass uns mal treffen. Ja, wir sitzen da gemütlich beim Kaffee und dann fange ich mal an mit struktureller sexueller Gewalt gegen Frauen in der Rockmusik. Das ist ja ein völlig absurdes Szenario. Ja, ich muss ja quasi wirklich sowas wie wir jetzt tun. Wir verabreden uns, um ganz spezifisch darüber zu sprechen. Und wir haben ja hier auch so einen impliziten Social Contract laufen. Alle Leute, die diesen Podcast anhören, wollen sich ja auch tatsächlich mit diesem Thema beschäftigen. Aber das ist ja üblicherweise gar nicht der Fall. Also wenn ich da in der Kaffeepause am Wasserspender im Geschäft oder wenn ich eben beim Kaffee beim Bäcker oder im Restaurantbesuch oder beim Familienessen oder so, wenn das Thema da aufkommt, ich meine, das Familienessen ist vielleicht nicht der beste Punkt für Rammstein-Diskussionen, aber das geht ja um alles solches. Üblicherweise ist es ja gar nicht gewünscht, dass es da zu entsprechenden Konflikten kommt. Also Konflikte im Sinne von Debatten von unterschiedlichen Positionen, sondern man möchte den Genuss des sozialen Beisammenseins haben. Und das möchte man ja da nicht stören damit.
Was ich auch aber echt auch total okay finde.
Genau, das ist total okay. Und das darf man eben nicht verwechseln, an welcher Stelle da was passiert. Also wenn dann die Leute auf Twitter quasi raushauen, ich habe Rammstein schon immer scheiße gefunden, was die damit sagen, ist im Endeffekt hier, ich gehöre in diese Gruppe sozusagen. Ja, also ich habe mich jetzt positioniert, das ist diese Performance. Ich habe das Minimum geleistet letzten Endes, um zu zeigen, ich gehöre weiterhin in meinen Social Circle. Ja, mein Social Circle hat jetzt als neues Thema entdeckt Rammstein, da muss man sich negativ positionieren. Umgekehrt, die Leute, die jetzt von Kunstfreiheit reden, die positionieren sich auch. Die haben üblicherweise auch keine differenzierte Position zur Kunstfreiheit, die sie in dem Moment raushauen wollen, sondern da geht es dann auch nur darum, gewissermaßen ein Signal zu senden. Ja, wenn das Linke machen, dann ist es ja das böse Virtue Signaling. Auf der anderen Seite ist es bürgerlich und vernünftig und pragmatisch. Ja, genau, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Aber anyway, ich polemisiere gerade ein bisschen. Ja, aber ich meine, die andere Seite sieht es logischerweise nie als legitim und macht da dann quasi, ja, das ist ja nur Symbolpolitik. Aber ja, wir denken über Symbole. Das ist der ganze Kram, der da abläuft. Und wir diskutieren über diese Dinge anhand von Symboliken, von Schlagwörtern und letzten Endes muss sich da erst einmal ein Konsens rausbilden und aktuell haben wir den noch nicht. Ja, wir gucken gerade quasi live dabei zu, wie sich der interessierte Teil der bundesdeutschen Gesellschaft, also so ungefähr 10% oder so, wenn es hochkommt, eine Meinung zum Thema Rammstein bildet. Und was auch immer da dann rauskommt, sozusagen, wenn sich etwas davon durchsetzt, das wird dann letztlich so kondensiert und dann in diese Konsensmaschine eingefüttert, dass die anderen 80 oder 90%, die praktisch nichts wissen, die nicht wissen, wer ist Cher Berlin, wer ist Kyla, was ist die Row Zero, das müssen die dann aber auch alle gar nicht wissen, weil alles, was die dann wissen müssen, ist im Zweifelsfall, finden wir das blöd oder finden wir das gut? Mit welcher der beiden Positionen kann ich am Kaffeeautomat auf der Arbeit safe quasi mein Ding raushauen und das ist das, was man dann macht letzten Endes. Und wir tun das alle. Ja, also ich möchte mich da gar nicht rausnehmen, weil erneut, das ist eine soziale Grundkonstruktion. So funktionieren wir.
Ich hätte noch ein anderes Schlagwort, denn Identifikationspolitik, weil das ist es ja viel. Das ist so dieses Gruppenbildung, wie identifiziere ich mich und wo ist meine Gruppe, die sich ähnlich identifiziert. Und da sowas wie, ich fand Rammstein schon immer kacke, das ist ja wie so ein Signalwort. Okay, dann weiß ich, hey, der sieht das so wie ich und jetzt möchten wir hier über den künstlerischen Wert diskutieren. Und das, wie gesagt, das ist ja völlig normal. Niemand kann am Kaffeeautomaten, ich kann nicht mal nebenbei diese ganze Rammstein-Berichterstattung lesen. Also ich habe da wirklich irgendwann abends um 10 hatte ich nichts Besseres zu tun, wollte nichts Lustiges machen. Aber ich nehme mir dann auch wirklich die Zeit, um mich mal 2 Stunden vollkommen in Ruhe, spätabends, wo keine WhatsApps mehr kommen und keiner mehr klingelt, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich habe auch zum Beispiel den Flüchtlingspodcast noch nicht gehört, weil ich sowas nicht mittendrin kann. Das kann ich nicht auf der Autobahn, während ich schon in Gedanken bei der Schule bin, nebenbei mich mit so schlimmen Dingen befassen. Und das ist ja vollkommen normal und das kann auch, wie gesagt, das können Gehirne, glaube ich, nervlich auch gar nicht. Wir brauchen ja diese Entspannungszeiten, wo man beim Kaffeeautomaten über das Wetter redet. Ich finde, das Wetter ist so ein schönes Smalltalk-Thema.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich, finde ich, die größte, eine der größten Medienkompetenzleistungen, die man für sich erwerben kann und Sozialkompetenzleistungen für sich erwerben kann, das zu verstehen, dass es einfach verschiedene Situationen gibt, von wo der genau selbe Satz total verschiedene Funktionen hat. Und für sich selber zu akzeptieren und daraus auch Konsequenzen zu ziehen, sozusagen sein eigenes Medienkonsumverhalten zum Beispiel danach zu optimieren, dass das so ist und dass es Situationen gibt und Gesprächsangebote, auf die muss man gar nicht eingehen. Und dann gibt es andere Gesprächsangebote, wo man weiß, ja, wir sind hier jetzt, ich stehe jetzt mit der alten Dame hier so an der Bushaltestelle und die hat, glaube ich, Bedürfnis, ein bisschen zu sprechen. Also sprechen wir natürlich über das Wetter und ihren Garten. Und dass das wahrscheinlich, also sozusagen, was mich total tatsächlich sozusagen befreit hat, auf jeden Scheiß auf Social Media einzugehen. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, jemand sagt was Falsches im Internet, ich muss antworten. Dass man tatsächlich... dass ich wahrscheinlich, wenn ich da an der Bushaltestelle stehe und mit dieser alten Dame mal 15 Minuten schwätz, Wetter, Garten, oh, es ist so trocken, bisschen über Klimakrise, oh ja, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass man da zum Beispiel wahrscheinlich jetzt gerade für den gesellschaftlichen Zusammenhang in Stuttgart-Ost mehr getan hat, als wenn man auf Twitter rumrandaliert. Und tatsächlich, ich merke, dass es im One-to-One Personen zufrieden und glücklich zu machen, das ist ein Wert an sich. Das sollte man sich viel öfter vornehmen und hinter die Ohren schreiben, dass das wichtiger ist, als im Internet recht zu haben und Rammstein schon immer scheiße gefunden war.
Genau, und zum Abschluss würde ich noch ergänzen, es ist ja auch so, dass man seine Gesprächsthemen so ein bisschen der Gruppe anpasst. Ich finde es hier in diesem Podcast zum Beispiel oft sehr schön, dass man nicht wie in Talkshows total gegenteilige Meinung hat, wo man quasi immer noch mal über den Minirock sprechen muss, wenn es um Vergewaltigung geht. Und ich merke das oft, wenn ich bei Stefan im Blog schreibe, dass ich dann, weil da einige weiße alte Männer dabei sind, um mal das Klischee zu bedienen, dass ich dann manchmal in der Steinzeit anfange, weil ich auch die einzige Frau bin, die da schreibe. So, das ist wie Aufklärungsarbeit manchmal. Wie funktioniert der Alltag von Frauen? Welche Sicherheitsregeln muss man beachten? Und wenn wir unter uns, auch wenn wir einen öffentlichen Podcast machen, weiß ich, das kann ich alles überspringen. Und man könnte theoretisch über Sachen wie, was ist eigentlich Konsens sprechen? Da brauche ich im Blog gar nicht von anzufangen, weil die noch irgendwo, erstmal muss man klären, der Minirock darf keine Rolle spielen. Und das muss man ja auch noch dazu haben.
Ja, ich würde dann sagen, an dieser Stelle strapazieren wir die Geduld unserer Zuhörenden nicht weiter. Ich denke, wir haben insgesamt diverse relevante Punkte diskutiert. Ich bin gespannt, was unser Publikum da dazu zu sagen hat. Also teilt uns eure Meinung gerne mit, schreibt uns auf Twitter an, auch hier unsere ganzen Handles und alles stehen in den Shownotes. Kommentiert im entsprechenden Beitrag auf dem Blog. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben oder ihr könnt einfach so rumranten, vielleicht ein Megafon benutzen, je nachdem, wo ihr wohnt, hört euch vielleicht sogar jemand von uns. Und ansonsten empfehlt den Podcast weiter, ratet ihn im Podcast-Catcher eurer Wahl und ja, wir hoffen, dass ihr interessiert seid, dass es euch was gegeben hat, was wir hier machen und wir sprechen uns bestimmt bald wieder. Vielen Dank, Tini, und vielen Dank, Ariane.
Dankeschön und tschüss.
Dankeschön an euch. Tschüss.